Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich die Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account cvröhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, tja, dann kannst auch du gerne Fragen schicken als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder eben mein Account cvröhl. Und dann wird deine Frage vielleicht auch Teil der kommenden Episode. Sven Neves 92, der fragt sich, was ich denn so über die Dividendensteigerungen der größten Dividenden-ETFs denke. Ja, und natürlich bei den Ausschüttungen von Dividenden-ETFs sehen wir nicht so klar wie bei einzelnen Aktien, wie sich Dividendenwachstum entwickelt, denn da stecken eben dann doch viele Einflussfaktoren drin, gerade wenn man so nur auf 3, 4, 5 Jahre schaut, und das ist ja bei vielen Produkten erst die Historie. Da haben wir natürlich zuallererst mal die Währungsschwankungen, die bei globalen Produkten die Dividendenausschüttungen für uns dann in Euro ja doch entsprechend beeinflussen. Da haben wir zweitens immer das Renditeniveau, was bei den einzelnen Aktien ist, denn so ein Fonds, der ändert ja seine Zusammensetzung im Laufe der Zeit, je nach den Kriterien, was ja auch vom grundsätzlichen Anlagehintergrund sehr positiv ist. Schließlich wollen wir immer ein aktuelles Investment haben und nicht irgendwelche Dividendenhelden von gestern in unserem ETF. Aber das sorgt dafür, dass Dividendenrenditen und demzufolge auch Ausschüttungsrenditen mehr schwanken, als uns das bisweilen so lieb ist. Und dann gibt's noch einen dritten Punkt, wenn ein Fonds zwischen Ausschüttungsterminen starke Volumenschwankungen hat, dann kann das auch auf die zumindest nächsten Ausschüttungen jeweils drücken, denn es sind ja dann Ausschüttungen an alle vorzunehmen, aber vorher haben ja nicht alle Aktien in dieser Menge Ausschüttungen gezahlt. Aber über die Zeit funktioniert das schon ganz gut, und wenn man Dividendenwachstum nachvollziehen will, wirklich ganz exakt, dann bietet sich der Blick auf die ETFs an, die wirklich nur Aktien mit positivem Dividendenwachstum haben. Und da sind wir dann beim Spider US Dividend Aristocrats. Der hat nämlich ausschließlich US-Aktien, die mehr als 20 Jahre in Folge ihre Dividenden erhöht haben. Wohlgemerkt 20 Jahre, es sind hier nicht die 25 Jahre, die beim US-ETF relevant sind. Hier bei der Variante, die wir in Europa haben, sind es 20 Jahre. Dazu auch noch ein Renditefilter drauf, aber das sind Feinheiten. Uns ging es ja hier um das Thema der Ausschüttung, und da kann man es wirklich ganz genau nachvollziehen, weil der ETF schon seit mehr als 10 Jahren am Markt ist. Und ich habe mal nachgeschaut, 2013 wurde je Fondsanteil umgerechnet 52 Cent gezahlt. 2018 waren es 95 Cent und 2023 1,44 Euro. Wir sehen also, über die Zeit in langen Zyklen haben wir hier tatsächlich das, was draufsteht, das, was versprochen wurde, nämlich Dividendensteigerung. Nicht nur im Fonds, sondern auch für die Fondsinhaber in Form von Ausschüttung. Claude Schmidt hat sich in den USA ein bisschen umgeschaut, was es da so an Dividenden-ETFs gibt und ist sozusagen auf den Goldstandard gestoßen, den der heißt tatsächlich so, SCHD ist das Kürzel für den Schwab US Dividend Equity ETF, ein Dividenden-ETF, der vom US-Broker Charles Schwab, ja auch ein großer Vorkämpfer der Demokratisierung der Geldanlage, initiiert wurde, der sich konzentriert auf hochwertige US-Unternehmen mit stabilen Dividendenzahlungen, der also ganz bewusst nicht diese Jagd nach der höchsten Dividendenrendite betreibt, sondern auch Qualitätsfilter dabei hat. Hohe Rentabilität, starke Cashflows, stabile Geschäftsmodelle. Und diese Verbindung aus Dividende und Qualität, die hat sich in der Vergangenheit wirklich gelohnt. Seit 2012 im Schnitt 12% Rendite per annum. Und da sage noch mal jemand, dass es einen Widerspruch geben würde zwischen Dividende und Wachstum. Ganz im Gegenteil. Und der Schwab Dividend ETF ist ein super Beispiel dafür. Allerdings die Frage, die Claude Schmidt sich nur stellt, ist, gibt es denn in der EU auch eine Alternative zu diesem Fonds, von dem ja bislang zumindest noch keine UCITS-Alternative verfügbar ist? Und da muss ich sagen, also so richtig exakt eine Alternative eigentlich nein. Es gibt Konzepte wie beispielsweise von WisdomTree mit den Quality Income ETFs, wo auch Dividende mit Qualitätsfiltern verbunden wird. Allerdings haben wir da nicht so hohe Dividendenrenditen wie beim Schwab US Equity Dividend. Es gibt ETF-Familien wie von iShares, die Quality Dividend tatsächlich heißen, die auch diese Qualitätsfilter in Ansätzen drin haben. Nicht so stark wie bei Schwab, aber immerhin eine sehr breite Diversifikation bieten. Und wir haben natürlich den volumenstärksten Dividenden-ETF, der auch nicht nur aus einer reinen Renditeperspektive kommt, nämlich der High Yield Dividend bezogen auf den FTSE All World, wo dann auch Emerging Markets da drin stecken. Also, wenn man Dividenden und Qualität verbinden will, gibt es eine ganze Reihe von Fondskonzepten auch hier in Europa, allerdings nicht in der Form ganz exakt wie beim Schwab. Und das wird auch schwierig, zumindest dann, wenn man diese Kriterien nicht nur so wie der Schwab US Dividend Equity auf die Wall Street, also auf die amerikanischen Aktien anwenden möchte, sondern das weltweit machen möchte, weil einfach viele Unternehmen in Europa und in Asien bei diesen Qualitätskriterien gleich durch den Rost fallen. Da haben wir in den USA eine besondere Breite an solchen Dividendenwerten, die wir in anderen Ländern und Regionen nicht haben. Und die nächste Frage von L.A. Slow. Ja, da denke ich an den langsamen Verkehr in Los Angeles. Aber so groß wollen wir gar nicht denken, denn die Frage dreht sich eher um die kleinen, und zwar die kleinen Aktien, Small Cap ETF. Sind die nicht eigentlich dämlich, weil ja die wachsenden Aktien irgendwann zwangsläufig rausfliegen, weil sie eben dann nicht mehr small sind, sondern irgendwann medium oder large. Aber medium und large ist halt dann in den großen Indizes. Naja, also natürlich, wenn Aktien sehr weit wachsen, weil Unternehmen sich sehr stark entwickeln, dann kommt es eben zu diesem Rüberdiffundierprozess aus dem Small-Cap-Universum in das Large-Mid-Cap-Universum und dann fehlt da eben etwas, aber man hat ja nicht nur solche Small-Cap-ETFs dann, sondern man hat ja beides. Es ist ja eine Erweiterung nach unten zum klassischen Weltportfolio-ETF, der ja nur die Large- und Mid-Caps hat. Insofern also Small-Caps dämlich, weil sie irgendwie erfolgreich sein können, nämlich kleine Unternehmen dann am Ende doch groß werden, würde ich ganz klar sagen, nein. Was jetzt aber nicht heißt, dass man nicht über Small Caps auch kontrovers diskutieren kann. Denn in der Vergangenheit hatten wir ja in der Wissenschaft eine sehr eindeutige These, nämlich es gibt so etwas wie ein Small Cap Premium. Geringer kapitalisierte, kleinere Unternehmen werfen eben, weil es eine Kompensation für die geringere Liquidität geben muss, über lange Zeiträume höhere Renditen ab als mittlere und große Unternehmen. Das war lange Zeit in der Wissenschaft unumstritten, aber wird zumindest in den letzten Jahren auch zunehmend in Zweifel gezogen. Und zwar nicht nur, weil die Small-Cap-ETFs zuletzt eher bescheiden gelaufen sind. Also der Russell 2000 ist schlechter gelaufen als der S&P 500 und der MDAX ist schlechter gelaufen als der DAX, sondern weil man sich auch gewisse philosophische Fragen stellt mit Blick auf Small Caps. Zum Beispiel die, ob unsere Welt nicht inzwischen so komplex geworden ist, einerseits regulatorisch, andererseits auch von den technologischen Anforderungen, dass vielfach nur Großunternehmen erfolgreich skalieren können und diesen Herausforderungen begegnen können, während kleinere Unternehmen immer höhere Investitionen und Ausgaben tätigen müssen, um regulatorische und technologische Voraussetzungen zu erfüllen und mit dem Fortschrittstempo mithalten zu können. Das ist zumindest mal eine Überlegung, die man nicht gleich zur Seite wischen kann, sondern gerade auch die Technisierung begünstigt eigentlich die großen Plattformen, die großen Unternehmen, die dann ja, so wie die Mag 7, auch entsprechende Monopolmacht haben. Und dann können sich kleinere Unternehmen überlegen, ob sie Microsoft, Amazon oder Alphabet die Cloud anvertrauen, aber dass sie in die Cloud gehen müssen und dass sie dafür viel Geld investieren müssen, das ist am Ende alternativlos. Insofern, man kann darüber diskutieren, ob man wirklich Small Caps braucht und ob in welcher Form, aber das Wachstum von Small Caps ist sicherlich kein Grund, sie dämlich zu finden. Dark Emerald 132 findet, dass der MSCI Acqui eine gute Sache ist, aber der ist doch eigentlich auch nicht vollständig. Eigentlich müsste man doch den Acqui Immi nehmen, denn da sind ja wirklich alle Aktien drin, auch die Nebenwerte. Ja, kommen wir nochmal zur Terminologie. MSCI Acqui. Was heißt Acqui? All Country World Index. Das sind tatsächlich alle investierbaren Länder, also Industrie- und Schwellenländer gebündelt. Schwellenländer sind übrigens trotzdem einige nicht dabei. Das bekannteste Land, was man dort vermissen wird, ist Argentinien, denn Argentinien ist bei MSCI nach wie vor als sogenannter Stand-Alone-Market qualifiziert. Auch Javier Milei ist es nicht gelungen, den Aufstieg in den Emerging Markets Status wieder hinzukriegen. Das ist schon seit einigen Jahren eben komplett auf der Seite. Aber ansonsten die Industrie- und Schwellenländer, das reicht ja. Was ist dann IMI? IMI steht für Investable Market Index und das bedeutet eben, da sind nicht nur wie im normalen Acqui die Large Cap und die Mid Cap Aktien, also die großen und die mittleren Aktien dabei, sondern auch die kleinen Aktien, die Nebenwerte, die sogenannten Small Caps. Da stellt sich natürlich zunächst auch die Frage, was sind denn eigentlich jetzt Large Caps und Mid Caps und Small Caps? Nun ja, MSCI macht das fest am Anteil der gesamten Börsenkapitalisierung und das Ziel ist, dass der normale Acqui, der Large und Mid Caps beinhaltet, 85% der globalen Börsenkapitalisierung abdecken soll, während dann der MSCI Acqui IMI 99% der Börsenkapitalisierung abdeckt. Das heißt also, diese Small Caps machen dann etwa 14% aus, die es da noch oben drauf gibt. Und wenn man sich auf den Standpunkt stellt, ich möchte möglichst breit investieren, dann ist der MSCI Acqui IMI tatsächlich das breiteste, was man bekommen kann. Heißt aber nicht unbedingt, dass das jetzt dann alternativlos ist, denn gerade die Small Caps kann man ja auch kontrovers diskutieren, ob man sie wirklich in einem Portfolio-Kontext braucht. Und wenn man sagt, ja, ich brauche Small Caps in meinem Portfolio, wäre auch da die Frage, braucht man sie denn tatsächlich immer als ETF oder sind nicht Small Caps gerade eins von den Segmenten, bei denen wirklich auch aktive Fondsmanager mit einer fokussierten Strategie die Möglichkeit haben, eine Überrendite zu erzielen. Einen davon habt ihr letztens kennengelernt, Roger Peters mit seinem DWS Plato Konzept. Er ist ja vor allen Dingen in mittleren und kleinen deutschen Unternehmen investiert und hat damit zu den deutschen Indizes die Outperformance erreicht. Insofern, Acqui IMI ist ein guter Index. Acqui ist auch ein hervorragender Index und reicht gerade als Nukleus für eine Core-Satellite-Strategie hervorragend aus, gerade wenn dann Small Caps einer der Satelliten sein sollten. Der Leo S2001 fragt, wie groß ist denn die Korrelation zwischen einem MSCI World ETF und dem A3 ERE? Und da wirst du jetzt vielleicht denken, A3 ERE, watten datten? Tja, das ist ein ETF, den wir kürzlich hier bei Asset Class noch hatten. Der JP Morgan Premium Income ETF hat tatsächlich die WKN A3 ERE. Und wer diese Folge noch nicht gesehen hat, sich aber interessiert für monatliche Ausschüttungen, die in Summe übers Jahr 6-7% ausmachen, dem sei sie auf jeden Fall nochmal ans Herz gelegt, weil wir dort nämlich gemeinsam mit Ivan Dodevic klären, wo kommt denn überhaupt diese Ausschüttung her? Sie kommt nämlich nicht nur aus Dividenden, sondern ganz wesentlich aus Optionsgeschäften, die sogar ein bisschen was mit Olivenbäumen zu tun haben. Da haben wir ein paar ganz nette Vergleiche. Für diejenigen, die sagen, naja, okay, gucke ich mir irgendwann mal an, aber so als erster Blick hat das wirklich was mit Aktienmärkten zu tun? Ist da ein starker Gleichlauf? Und da muss ich sagen, ja, der ist da. Denn der MSCI World ETF, das sind Aktien pur. Und der JP Morgan Premium Income, das ist Aktien plus Optionen. Ändert aber nichts daran, dass die Basis weiterhin Aktien sind. Und wenn es an den Aktienmärkten deutlich runtergeht, dann wird zumindest für eine gewisse Zeit auch der JP Morgan Premium Income ETF verlieren. Die Zyklik, das sieht man auch, wenn man sich den schon wesentlich länger am Markt befindlichen US Trust JPICS anschaut, der die Strategie in Form eines Investmentfonds abbildet seit 2018. Die Zyklik von MSCI World ETF und Premium Income ist dieselbe, nur dass Einbrüche gedämpft sind, gleichzeitig aber auch die Ausschläge nach oben, also die Partizipation an den Rallies, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, reduziert ist. Das ist letztendlich also so etwas wie mit gebremstem Schaum zu fahren. Besonders spannend wird es natürlich mit einem solchen ETF in Phasen, die wirklich seitwärts sind an der Börse, wo wir nicht jetzt einen Einbruch von 30% erleben, der einen Monat später schon wieder aufgeholt wird, sondern wirklich mal so eine Phase haben, wo es so über 1, 2, 3 Jahre vielleicht in einem relativ engen Korridor mal 10% rauf, 15% runter, wieder 15% rauf geht. Das ist genau das Terrain, in dem dann so ein Premium Income eine sehr valide Chance hat, auch eine Überrendite im positiven Bereich zu bringen. Also nicht nur weniger Verlust, wenn es runtergeht. Den Risikopuffer hast du immer, sondern das ist eben dann, wenn an den Aktienmärkten per Saldo nichts los ist, sukzessive durch die Ausschüttung einen Renditevorsprung gibt. Lennart Roh fragt sich, was passiert eigentlich mit dem MSCI Emerging Markets, wenn China in den MSCI World aufsteigt, also vom Schwellenland zum Industrieland erklärt wird? Naja, da müssen wir uns nicht fragen, was ist dann mit dem MSCI Emerging Markets los, sondern was ist dann generell an der chinesischen Börse los? Dann wäre nämlich richtig Rambo-Zambo, wie unser Bundeskanzler sagen würde. Das wäre natürlich eine komplette Neudefinition der Gewichte und nichts, was man einfach mal so irgendwie mit einem Schnipsen erklären würde. Ach ja, übrigens, ab in 3 Monaten ist China dann eine etablierte Volkswirtschaft. Dafür ist das alles viel zu groß. Da würde viel zu viel Kapital umgeschichtet werden, als dass man das einfach so machen könnte. Sondern wenn China irgendwann in absehbarer Zeit mal in die Nähe davon kommen könnte, dass man überlegt, ob es vielleicht einen Sonderstatus erhält zwischen Schwellenland und Industrieland oder sogar als Industrieland klassifiziert wird. Naja, dann würde man das im Rahmen eines geordneten Prozesses und sukzessive machen. Aber so weit ist es noch lange, lange, lange nicht. Nicht nur, weil sich natürlich in China auch zum Beispiel, was alleine die Struktur der Währung angeht, die ja nicht frei handelbar ist, da muss ich noch sehr, sehr viel tun, dass wir überhaupt drüber nachdenken können, dass China ein Industrieland wird. Denn wir sind noch in einer vorgelagerten Stufe. Momentan sind ja überhaupt noch nicht mal alle chinesischen Aktien vollständig im MSCI Emerging Markets enthalten, sondern voll enthalten mit ihrem kompletten Gewicht sind nur die Aktien, die an Auslandsbörsen, also beispielsweise in den USA, in Hongkong oder in Singapur gelistet sind. Die chinesischen Festlandaktien, also die in Shanghai und in Shenzhen gehandelten Aktien, die gehen nur mit einem Teil ihrer Kapitalisierung ein. Und auch das war eine Entscheidung schon vor einigen Jahren, weil man eben durch diese Einbeziehung nicht auf einen Schlag milliardenschwere Geldflüsse auslösen wollte, die dann zu Kurskapriolen geführt hätten. Das heißt, zunächst geht es mal darum, diese chinesischen Festlandaktien, die sogenannten A-Aktien, sukzessive in den MSCI Emerging Markets einfließen zu lassen mit einem höheren Gewicht. Allein das ist wohl ein Thema, was noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre in Anspruch nehmen wird. Und dann sind wir noch lange nicht dabei, ob China jetzt ein Industrieland wird. Also eine reichlich hypothetische Frage, die man aber zum Anlass nehmen kann, nochmal darauf hinzuweisen, dass eben der MSCI Emerging Markets nicht komplett China, nicht komplett die A-Aktien enthält. Weswegen zum Beispiel eines der größten chinesischen Unternehmen, der Spirituosenhersteller Kweichow Moutai, im MSCI Emerging Markets nur ein sehr geringes Gewicht hat, während er in den ETFs auf China A, also beispielsweise auf den CSI 300, zu den Schwergewichten zählt. Und das ist keine Marktverzerrung, sondern das ist von MSCI Ganz im Gegenteil, eine sehr sorgfältige Vorsichtsmaßnahme, mit der einfach verhindert wurde, dass durch eine Indexaufnahme und durch entsprechende ETFs am Ende der Schwanz mit dem Hund wackelt. The Fips freut sich schon, wenn es demnächst beim Scalable Broker die Kinderdepots gibt und erkundigt sich schon mal, welchen ETF soll man denn dafür nehmen? Naja, du wirst alle ETFs zur Auswahl haben, aber vielleicht fürs Kind, man hat Zeit und es soll ja, weil man als Eltern, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja genügend andere Themen hat, einfach transparent und fair sein, also kostengünstig, möglichst wenig Aufwand. Warum nicht fürs Kind als Nukleus erstmal möglichst breit ein All-Country-World-Index, Industrieländer und Schwellenländer zusammen zu günstigen Konditionen? Und wenn man dann irgendwann mal Zeit hat, wenn vielleicht das Kind auch so alt ist, dass es eigene Wünsche äußert, irgendwelche Marken cool findet, naja, dann kann man ja in homöopathischer Dosis auch mal den einen oder anderen Satelliten drumherum gruppieren, vielleicht die eine oder andere coole Aktie oder vielleicht, wenn das Kind hinterher gerne sich mit Gaming beschäftigt, vielleicht ein Gaming-ETF oder erneuerbare Energien, weil es eine saubere Zukunft haben soll. Aber der Weltportfolio-ETF ist auch und gerade für Kinder ein wunderbarer Nukleus. Und der Preis für den besten Insta-Namen dieser Community-Connect-Folge, der geht an Mobi Brotaufstrich, finde ich irgendwie gut, ja. Mobi Brotaufstrich, hoffentlich macht der Brotaufstrich nicht Mobi Dick. Ja, aber es geht gar nicht um Nahrung in der Frage, sondern ein ganz grundsätzliches Thema. Wie wirkt sich die Währung in einem ETF aus, wenn ich einen MSCI Japan in US-Dollar habe? Also, wir gehen mal davon aus, dass du ganz normal ein Scalable Broker Depot hast und nicht irgendwie ein Währungskonto, in dem dein ETF gelinkt ist. Und dann ist der MSCI Japan in US-Dollar eigentlich völlig egal. Denn für dich ist entscheidend, wie entwickelt sich die lokale Währung. Und das ist nun mal der Yen zu der Währung, in der dein ETF wertgestellt wird im Portfolio. Und das ist der Euro. Dass der US-Dollar da drin steckt, das hat lediglich etwas damit zu tun, in welcher Währung der Fonds an sich, der ETF, nochmal bilanziert. Aber es wird ja dann beim Handel in Euro, bei der Wertstellung in deinem Depot, entsprechend der Euro-US-Dollar-Relation umgerechnet. Insofern ist da für dich auch nur relevant, was passiert zwischen Yen und Euro. Und da haben wir in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der Zinsdifferenz eine Entwertung gesehen durch die Währungsrelation. Der japanische Yen hat kontinuierlich an Wert verloren. Allerdings sehen wir jetzt ja seit einigen Monaten, dass in Japan plötzlich etwas kommt, was man dort seit Jahrzehnten schon nicht mehr kannte. Nämlich Zinsen. Am langen Ende sind die Zinsen in Japan sogar schon auf einem 40-Jahres-Hoch. Es ist zwar immer noch sehr überschaubar mit um die 3%, aber es ist zumindest der Hinweis darauf, dass der Yen auch wieder Investoren anziehen kann. Das hat die Währungsrelation stabilisiert, ist also gut für alle diejenigen, die einen Japan-ETF in Euro haben. Und wenn man diese Währungseinflüsse ausschalten will, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch währungsgesicherte ETFs auf japanische Aktien zu erwerben. Die erkennst du am Zusatz Euro Hedged im Namen, Euro abgesichert. Und weil momentan am kurzen Ende, also auf den Horizont dieser Absicherung, die Zinsen in Japan noch immer geringer sind als in Europa, verdient man mit dieser Absicherung sogar ein bisschen Geld. Eine der wenigen Versicherungen der Welt, die nichts kostet. Allerdings mit so einem Hedged Euro ETF hast du dann auch keine Währungsgewinne, wenn sich der Yen positiv zum Euro entwickeln sollte. Eine ganz grundsätzliche Frage von FLX. Schwierig. Ja, wie entsteht eigentlich der Wert eines ETF-Anteils, wie ich ihn im Portfolio sehe? Ist es die Nachfrage nach dem ETF oder ist es die Nachfrage nach den enthaltenen Aktien? Letzteres ist ganz entscheidend, denn der ETF hat ja sein Eigenleben eben aus den Aktien, die darin enthalten sind. Der ETF bildet den unterliegenden Index so gut wie möglich, so eng wie möglich nach und dieser Index wiederum bildet die Aktien ab. Und wenn die Aktienkurse steigen, steigt auch der Aktienindex, damit der ETF und umgekehrt. Die Nachfrage nach dem ETF an sich hat da überhaupt nichts zu bedeuten, denn der ETF richtet sich ja eben nach den Preisen der Aktien, ist also in dieser Form lediglich abgeleitet. Wenn viele Menschen ETFs kaufen, trägt das natürlich dazu bei, dass Kapital an die Börsen kommt und das ist positiv auch für die Aktienpreise. Eine, ja, bisschen philosophische Frage vom Johann Nagel Official. Widerspricht sich der Momentumfaktor nicht mit der normalen Regression zum Mittelwert? Da müssen wir wahrscheinlich erstmal erklären, was ist ein Momentumfaktor? Ganz einfach, man kauft nicht den ganzen Index, den ganzen Markt, sondern nur die Aktien, die in den letzten 6 oder in den letzten 12 Monaten am besten gelaufen sind, also den stärksten Aufwärtstrend haben. Und solche Aufwärtstrends, die können an der Börse deutlich länger laufen, als man gemeinhin glauben würde. Denn zumindest diese Momentum-ETFs, die vor 10 Jahren erstmals hier in Europa lanciert wurden, haben allesamt für die Welt, für Europa und für die USA besser abgeschnitten als die marktbreiten Indizes. Nichtsdestotrotz fragt sich der Johann Nagel, naja, kann das denn irgendwie sein? Denn insgesamt stellen wir doch immer wieder fest, dass Kurse auf ihre langfristigen Trends zurückfallen. Also dürfte es doch eigentlich diese Überrendite von Momentum-Aktien so gar nicht geben, sondern die müsste in regelmäßigen Abständen wieder in sich zusammenfallen, auf den langfristigen Trend zurück mit dem Index. Das wäre so, wenn diese Momentum-Indizes, diese Momentum-ETFs statisch wären. Aber genau das ist ja nicht der Fall, sondern sie funktionieren nach dem Prinzip, dass es ja immer irgendwo gerade Trends gibt, dass es immer Aktien gibt, die besser laufen als der Gesamtmarkt. Natürlich auch welche, die schlechter laufen, aber die werden dann eben aussortiert. Man fokussiert sich nur auf diejenigen, die besser laufen und die werden halt dann auch dynamisch reallokiert, sprich immer wieder überprüft und ersetzt. Bei MSCI findet die Überprüfung des Momentum-Faktors momentan noch halbjährlich statt. Es ist aber bereits jetzt schon veröffentlicht worden, dass ab Ende des Jahres der Rhythmus auf quartalsweise geändert wird. Man ist dann also automatisch in diesen ETFs noch enger am Markt. Und natürlich, die einzelnen Aktien, die gehen irgendwann tatsächlich wieder in Richtung ihres Mittelwerts. Beispiel wäre etwa Novo Nordisk nach diesem deutlichen Rallye-Spurt in den letzten Jahren, jetzt deutlich runtergegangen, langfristig aber immer noch in einem Aufwärtstrend. Da war kräftig Momentum drin. So lange war es auch im Momentum-Index, im Momentum-ETF enthalten. Dann ist das Momentum sukzessive rausgegangen. Es nähert sich dem Mittelwert an, dem langfristigen Trend und dann fliegt es halt entsprechend raus. Insofern, der Momentum-Faktor ist kein Widerspruch zur Regression vom Mittelwert, sondern er spielt eigentlich durch seine Dynamik und durch die regelmäßigen Umschichtungen genau darauf an und ist nur in den Aktien investiert, solange sie halt vom Mittelwert deutlich positiv abweichen. Sobald es dann signifikant runtergeht, fliegen sie entsprechend raus. Wichtig dabei ist halt immer, auch Momentum ist jetzt kein Perpetuum mobile, ist keine Gewinngarantie, sondern Momentum hat natürlich eine Zyklik. Es wird betrachtet 6 Monate und 12 Monate. Will heißen, wenn man Trends hat, die nicht so lange sind, die nicht mehrjährig sind, das ist das Beste, sondern die sehr schnell wechseln innerhalb von 1-2 Monaten und dann wieder in die andere Richtung, dann ist Momentum immer zuverlässig in den falschen Aktien investiert. Solche Schwächephasen zählen dazu. Das haben wir beispielsweise 2022 gesehen. Da waren ja 2021 zunächst noch die Technologieaktien richtig stark, wurden deswegen im Momentum auch übergewichtet. Dann ging es rasant runter im Zuge der steigenden Zinsen. Irgendwann Mitte 2022 wurden sie dann bei der Überprüfung aus den Momentum-Indizes weitgehend entfernt. Tja, dummerweise ging es dann anschließend mit Technologie schon wieder nach oben. Man ist also zu spät raus und anschließend zu spät rein, hatte dadurch eine temporäre Unterperformance. Die wurde aber dann 2023, 2024 fulminant wieder aufgeholt. Aber so ist das eben eine Strategie, die in jeder Phase Outperformance produziert, die gibt es nicht. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter oder schick uns noch mehr von deinen Fragen. Gerne als Sprachnachricht, aber passt auch als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital. Und ansonsten hinterlass uns eine Bewertung, gib uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Oder wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder auch per E-Mail unter podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.